mitbekommen heute so, dass sich hier einige Leute so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen abgefuckt gefühlt haben oder fühlen. Ich weiß ja nicht, sind da noch mehr Leute hier, denen es eigentlich nicht so dolle geht? Ihr dürft euch auch ruhig die Hände heben, Finger, nein. Euch geht's alle super gut, ja, dann brauche ich nicht mehr predigen. Okay, ich mach's trotzdem. Okay, nein, das ist ein Thema, was heute auch dran ist. Und was ich sehr, sehr schön finde, was mich sehr bestätigt, dass es heute halt dran ist, ist irgendwie Tatsache, dass ich vor einigen Monaten, ich durfte ja schon mal hier predigen, das ist ja jetzt meine zweite Predigt, und ich wusste, Gott hat mir gesagt, an einer Stelle, ich habe Bibel gelesen, so, da drüber wirst du predigen. Und ich so, wenn du es sagst, sehr gerne, ne? Und das ist, was wirklich schön ist, es passt in diesem ganzen, ja, wie soll ich sagen, in diese Reihe, die jetzt im Moment so läuft, so was der Storch in letzter Zeit auch geprägt hat und die anderen, passt es sehr gut rein, empfinde ich so. Und das fand ich sehr witzig, dass sich das alles so hingespielt hat. Und ich dachte so, boah, passt ja wunderbar. Und da bin ich sehr dankbar für, dass der Herr das so arrangiert hat. Ja, jetzt muss ich hier ganz unprofessionell an meiner Tasche rumfummeln, weil da ist eine Bibel drin. Sollte man draus vorlesen. Wenn man es nicht auswendig weiß.
Ich weiß es nicht auswendig.
Das ist nicht so einfach, wenn man nicht lesen kann. So, meine Damen und Herren. Das ist ja keine Bibel, das sind ja nur Stichpunkte. Und jetzt kommt die große Bibel. So. Jetzt geht's ans Eingemachte. Da ich ja noch nicht so oft gepredigt habe, habe ich mir natürlich ein extrem abgefahrenes Thema ausgesucht. Habe mir natürlich richtig gewühlt, um was rauszufinden, was ihr vielleicht noch nicht so oft gehört habt. Und ich werde dieses Stück, was ich vorlese, in zwei Teile vorlesen. Dann hat einen gewissen Sinn, werdet ihr gleich noch mitbekommen. Und zwar 1. Samuel 17. Wer weiß, was da steht? 1. Samuel 17? Nein, fast richtig. Ein Thema, das ihr alle wirklich noch nicht oft gehört habt. David und Goliath. Okay, ich fange mal an. Der erste Teil ist von Vers 34 bis 40 und da steht, David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug ihm auf ihn ein und er rettete es aus dem Maul. Wenn es aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesen unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr hat mich von dem Löwen und den Bären errettet. Der mich auch errettet von diesen Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Ich stehe hier ein bisschen ungünstig. Ich glaube, ich könnte gleich für meinen Rücken beten. So. Ich stehe jetzt hier so ein bisschen. Ich habe Rückenschmerzen, Heilung. Oh. Ist ja schwierig, ne? Ist nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Frag meine Frau, die ist froh, wenn sie mich nicht sieht. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm einen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher dienten, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Gut, das ist der erste Teil. Da mache ich jetzt mal Stopp. Und zwar ist mir eine Sache da sehr wichtig. Und zwar, der Saul hat wohl, ich denke mal, der hat gemerkt, also das ist jetzt reine Vermutung von mir, dass der echt gesegnet ist. Was mich sehr wundert ist, am Schluss sagt er noch, wer ist dieser David oder wer ist der, wessen Sohn? Und ein Kapitel vorher spielt er dem immer Lieder vor, wenn er vom bösen Geist irgendwie übermannt worden ist. Keine Ahnung, ob der den nicht gesehen hat. Auf jeden Fall, er gibt ihm die Rüstung und so ist die Welt. Die sagt dir, was der dein Gott sagt. Das stimmt nicht. Das kann gar nicht gehen. Du kannst doch nicht mit so einem kleinen Stein auf so einen Riesen losgehen. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, kennt einer von euch Bet and Win, da kann man so Sportwetten machen. Da würde ich nicht großartig drauf setzen, wenn ich die Geschichte nicht kennen würde. So ein kleiner Jüngling mit 5 Steine, so eine kleine Fletsche und dagegen so ein Riesenbär mit so einem Riesen, mit so einer Lanze. Und du stehst da und denkst, das sieht nicht gut aus für den jungen Mann. Aber er war davon überzeugt, dass es richtig ist, was er macht. Er hat sich mit dem angelegt, aber nicht aus irgendwelchen Gefühlen heraus, sondern er wusste, sein Gott steht hinter ihm. Sein Gott, der ist größer als dieser Philister. Sein Gott ist größer als die Umstände, die da sind. Sein Gott ist größer als die Lüge des Feindes. Sein Gott steht hinter ihm. Und da kann dann nichts passieren. Und ich sag mal so, der Saul, ich gehe mal von aus, der wird den, sagen wir mal, schon auch irgendwie geglaubt haben. Der wird auch gemerkt haben, dass er gesegnet ist. Weil ich sag mal so, ich meine, ihr kennt die Geschichte. Das war so, wer da verliert, der ist den anderen Sklaven. Und ich sag mal, so eine Lebenserwartung von einem König, der von den anderen als Sklaven genommen wird, ist nicht sehr hoch. Also würde ich als König dann auch nicht irgendeinem dahergelaufen sagen, mach das mal, wenn du verlierst, ist halt Pech, kann man nichts dran ändern. Nee, da bin ich reif, ja. Ist der Apfel ab, ja. Da ist Schicht im Karton, sagt man so. Ja, aber er hatte wohl was gemerkt. Aber irgendwie konnte er dem nicht glauben. Irgendwie, irgendwas hat ihn wieder so menschlich werden lassen. Nimm die Rüstung hier. Und mein Sohn hat so eine, von drüben aus dem Kultshop hat er so ein Buch, da kann man so Geschichten drin ausmalen und Aufkleber über David und Goliath. Und da ist so ein Bild, das fand ich sehr treffend, da war dann dieser kleine David mit so riesen Knieschonern, der Helm so halb im Gesicht gehangen und so eine riesen Lanze, die er gar nicht halten konnte. Jetzt stelle ich mir vor, der hätte ihm geglaubt. Ich meine, das war sein König. Der fand ihn total klasse. Ihr wisst die Geschichten hinterher. Der wollte ihn immer wieder umbringen und trotzdem war er ihm treu. Also der war auch fasziniert von diesem Saul. Das war der erste König der Israeliten. Ich meine, das war auch ein gesalbter Mann. Und der hatte Ehrfurcht vor dem. Und der sagt dem, ey, nimm lieber die Sachen, sonst hast du keine Chance. Und so sind wir in dieser Welt. Wir glauben den Sachen, den falschen Sachen. Jetzt stell dir vor, der wäre da rausgestolpert mit den Klamotten. Ja, dann hätte er als Döner geendet bei dem Kollegen. Das wäre nichts geworden. Ganz klar, weil dann hätte er der Welt geglaubt. Aber nicht seinem Gott. Und er war sich sicher, sein Gott ist stärker. Und ich bin so dankbar dafür, dass echt ich da immer wieder mehr ermutigt werde, den Verheißungen des Herrn zu glauben, den Raum zu geben und nicht der Welt zu glauben. Die Welt sagt mir, wenn du den Sparvertrag nicht hast, es gibt keine Rente mehr, das Leben hat keinen Sinn mehr. Die sagt mir, wenn du die neuesten medialen Sachen nicht hast, bist du nicht mehr gefragt. Die sagt, wenn ein Mann ohne Haare, der sieht natürlich immer gut aus, aber ja. Nein, aber die sagen mir, die Welt sagt mir Sachen, ohne die geht's einfach nicht. Es kann doch nicht sein, man kann doch nicht so leben. Mit einem Gott, was soll das denn? Aber mein Gott ist mir größer, der hat Verheißung und das steht in der Schrift drin. Und den kann man nicht, den müssen wir glauben. Ohne jetzt Zwang, ohne Druck, das soll jetzt hier nicht so ein frommes Gerede sein, sondern wenn wir dem Feind und der Welt widerstehen wollen, wenn wir die Welt überwinden wollen, dann müssen wir glauben. Dann müssen wir unserem Herrn glauben. Und das ist so wichtig. Der Herr hat total viel vor mit uns. Da draußen sind total viele Leute, die Hunger auf Gott haben, die es sich nicht zugeben, die in allen möglichen Sachen Gott suchen. Jeder sucht da draußen. Und die wollen sich finden lassen und dafür braucht Gott uns. Und wir müssen ihm glauben, wir müssen stärker sein als die Welt. In der Welt werden die Leute gedrückt, aber bei uns, beim Herrn nicht. Beim Herrn wird keiner gedrückt, da wirst du geliebt. Und da ist es total unabhängig, wer du bist, was du bist. Und so ist die Welt nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können der Welt glauben, dem Lügner glauben oder wir glauben dem Herrn. Und ich will dem Herrn glauben. Das sage ich dem Feind. Ich glaube dir nicht. Deine Lügen kannst du für dich behalten. Ich kann auch ohne reich sein glücklich sein. Vielleicht sogar kann man nur, wenn man nicht reich ist, glücklich sein. Denn das zeigen uns ja genug Beispiele in der Welt. Reich und berühmt, Drogenexzesse. Ich sag mal, Kurt Cobain sich erschossen. Der war am Limit, wo jeder sagt, da will ich hin. Jeder, der Rockmusik macht. Hey, coole, echt eine coole Sau, sag ich mal. Ne? Also gute Musik gemacht. Ich meine, davon abgesehen, die Frau fand ich sehr suspekt schon. Kurt
Ey, Love. Love. Hilfe. Da möchte ich nicht von geliebt werden. Gut, aber davon abgesehen, ja, der war am Zenit. Der hat es gepackt. Der war reich. Der hat sein Ding durchgezogen. Supergeil. Aber im Grunde genommen war es ein ganz armer Mensch. Denn der hatte nichts, was ihn festgehalten hat. Sonst hätte er sich nicht erschossen. Die Leute nach außen hin, das ist immer Blenderei, ist immer Lüge, 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 Lüge. Die Welt ist voller Lüge. Und das gibt es bei Gott nicht. Jetzt wäre er drauf reingefallen, der Saul, dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätten wir hier echt nur ein paar Kapitel mehr irgendwie in der Verbannung gehangen. Aber da war es dann so, er hat seinem Gott geglaubt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht so, wie wir es machen, so, ah, ich bete mal, ich glaube Heilung, Heilung, ja, Heilung, Gott will Heilung, klar, der liebt seine Kinder und Jesus hat den Auftrag gehabt für seine Jünger, geht raus und heilt, damit es Zeichen gibt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und du versuchst, ah, ich versuche mal zu heilen, ne? Und dann, ja, und dann, vielleicht klappt es, vielleicht nicht, da, die Option hatte der nicht. Da war es vorbei. Also, hätte es nicht gefruchtet, hätte er, ehrlich gesagt, verloren. Das ist nicht nur ein bisschen, sondern er wäre richtig, der wäre, wie gesagt, der wäre gestorben. Und das gibt es da kein Wenn und Aber. Aber für ihn war klar, mein Gott ist größer. Und das ist dann der zweite Teil. Ich möchte es einfach vorlesen, weil ich es, ja, so ein Hammer finde, wie David reagiert hat. Also er ist ja dann, wie gesagt, dem entgegengegangen. Und der Philister sah ihn, er war jung, ja, ein Jüngling, schön anzusehen, braun, also so ein bisschen so wie ich jetzt, ne, so. Hallo? Aha, Amen, Amen! Nein, aber auf jeden Fall, der mochte den irgendwie nicht, ne, und der wollte den dann dem Erdbogen gleich machen, ja. Und ging auf den zu, und jetzt kommt ab 45 bis 47, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Herrn Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und den Leichname des Heers der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit die ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Ja? Also da war auch, der ging auch auf den zu. Ich meine, der hat den noch nicht da irgendwie umgezimmert, sondern der ging auch auf den zu. Ging auch nicht so, ja, mein Herr ist größer, oh, daneben, Pech gehabt. Sondern der war sich total sicher. Der hat den fast, ja, der hat den noch verhöhnt im Grunde genommen. Der hat ihn mit gleicher Münze heimgezahlt. Der hat gesagt, nee, mein Gott, hast du verhöhnt, das machst du nicht normal, Schluss aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir diesen Glauben, ich wünsche mir den für mich und ehrlich gesagt für meine Gemeinde. Und ich glaube, das ist so, der glaubt, dem ist nichts mehr unmöglich. Und da bin ich fest von überzeugt, dass Gottes Kraft ist da, die ist schon da. Jesus ist am Kreuz gestorben, der hat alles, für alle Sünden, für alles Leid, hat er die Schuld getragen. Und alles hat den Sieg über den Feind errungen. Alles ist da. Die ganze Kraft, die er hatte, ist da. Und wir irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, ich sag extra, von mir gehe ich aus, können die nicht auspacken. Wir sind irgendwie immer noch so, ich weiß nicht. Ja, so. Ja, aber im Grunde genommen ist es da und ist im Grunde genommen, wenn wir diesen Glauben hätten, dann gehen wir raus und knallen die Bude auf. Da gibt's nichts anderes. Dann sind die Leute, werden Gott erkennen. Und es ist so wunderbar zu wissen, Jesus ist, ja, wie gesagt, er ist dafür gestorben und wir haben schon alles. Wir sind Sieger. Wir haben den Tod überwunden. Den gibt's für uns nicht mehr. Und wir sind schon jetzt Gottes Kinder, die Sieger sind. Und manchmal habe ich das Gefühl so, ja, so richtig angenommen haben wir es noch nicht, wenn ich ehrlich bin. So wirklich angenommen haben wir es noch nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass es der Glaube ist, der stärker ist als unsere Umstände, der das irgendwann wegspülen wird, wo wir dann wirklich dastehen und sagen, so, mein Herr hat gesagt, in der Schrift, und das ist das Wort Gottes,
du hast kein Angriffsrecht auf mich, Feind. Oder Krankheit, du hast kein Angriffsrecht auf meinen Bruder. Und wir werden dafür beten und der wird heil. Und wir werden die Sachen annehmen. Oder wenn, sagen wir mal, so Sachen sind wie bei Mö, der sich nicht sicher ist, soll ich jetzt weitermachen oder nicht, wo es ganz definitiv Anfeindung war, wo wir dann sagen, du hast kein Angriffsrecht auf mich, der Herr hat mich gesegnet und er segnet mich. Das ist nicht irgendwann vielleicht mal, wenn ich 10.000 Mal gebetet habe, sondern es ist jetzt Fakt, es ist schon passiert. Und mit der Kraft werden wir dann rausgehen. Und ich kann euch versprechen, da wird so viel passieren und ich bin da so hungrig drauf. Ach, Wahnsinn. Der David hatte diesen berühmten Psalm 23 geschrieben und da steht drin, er fängt dann an, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich sag mal, diese Aussage ist so groß. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so die ganzen äußeren Umstände fangen an zu schwimmen, Arbeitslosigkeit, Ärger, Krankheit in der Familie, irgendwas. Und der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ist dann oft ein Lippenbekenntnis. Und man hat es gar nicht im Gefühl, so mehr im Herzen. Es kommt von außen diese Dunkelheit rein. Und man hängt da und denkt, ich schaffe das alles nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Aber es ist der Fakt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das hat David bestimmt nicht geschrieben. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wann er es geschrieben hat. Als er total schon alles in trockene Tücher hatte, über beide Königreiche schon geherrscht hat und alles war easy leisure, sondern sehr wahrscheinlich war dem Saul dem noch auf den Fersen. Der hang irgendwo in der Wüste, vielleicht in so einer Felsenlandschaft und da war noch gar nicht alles so toll, sondern der hat das in einer Situation gesagt, wo es ihm vielleicht sogar richtig dreckig ging. Wo der echt denjenigen, dem er total vertraut hat, dem er sein ganzes Leben hingelegt hat, der will den töten und der will dem alles Schlechte und der hat wirklich... Im Grunde genommen steht er mit nichts da. In dem Moment sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn wir das echt aufnehmen in unserem Herz, dann kann uns von außen nichts mehr kommen. Ich meine, dass ich sage das jetzt von hier oben so einfach, ich habe es auch noch nicht für mich richtig begriffen. Ich muss da auch noch dran arbeiten, ganz bestimmt. Und ich bin dankbar, dass der Herr aber Schritt für Schritt mit mir den Weg geht. Das Schöne ist, in Johannes 10, Vers 11 steht über Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich finde da immer so eine Verbindung. Das zeigt das wahre Ich vom Herrn. Der gibt sein Leben für uns. Der gibt alles, was er hat. Nicht ein bisschen, alles, alles, sein ganzes Leben für uns. Und das hat er gegeben als Preis, dass wir diese ganzen Verheißungen für uns Wirklichkeit sind. Die sind Wirklichkeit. Das ist nicht, das könnte sein, wenn ich lang genug gebetet habe oder wenn ich jetzt geschafft habe, als Jesus Freak 2 Minuten nicht zu sündigen, dann passiert das. Nein, das ist Fakt, egal wo ich stehe. Und ich werde, ganz ehrlich, mir vom Feind nicht mehr einreden lassen, dass es Lüge ist, was hier in diesem Buch steht, sondern der Feind lügt. Weil er Angst hat, dass die Kraft, die wirklich hier drin steckt, die vom Herrn kommt, in uns geht und wir nach außen tragen können. Der will uns klein halten. Aber das ist Lüge, das ist alles nur Lüge. Und es wird der Tag X kommen. Also ein guter Freund von mir, der Gerd, hatte diesen Eindruck irgendwann mal, und den habe ich total in mir aufgesogen. Er sagte, die große Hure Babylon wird fallen. Und er sagte, ich hatte so den Eindruck, das ist die Lüge. Stell dir mal vor, die Welt hätte keine Lüge mehr. Da wäre hier alles aus dem Ruder gerissen. Das lebt doch nur noch von Lüge. Ein bisschen was vormachen. Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Ich erzähle immer was Tolles. Ich verkaufe mich gut. Oder dies irgendwie sich präsentieren. Bloß nicht Schwächen zeigen. Bloß nicht zeigen, wer ich wirklich bin. Masken tragen. Die Welt trägt eine Maske. Aber wir brauchen es nicht. Unser Herr liebt uns, wie wir sind. Und er will uns umändern. Der will uns zu sich hinführen. Und er will uns stark machen, weil er uns sagt, hier Jungs, ihr braucht keine Angst haben. Natürlich Mädels auch. Ja. Weil wenn ihr Jungs wie uns habt, habt ihr eh keine Angst mehr, aber davon abgesehen. Ja, es ist also Fakt. Die Lüge ist gestorben für uns. Sie ist mit tot. Wir wollen sie gar nicht mehr haben. Wir seien dem Feind nein. Ich sag ganz klar nein. Ja, ich finde so, Wahrheit und Lüge, das ist so wie, verhält sich wie Licht und Dunkelheit. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Kinder der Wahrheit. Und es ist so schön, dass sie echt für uns jetzt schon da ist. Und egal, ob wir der Lüge immer noch glauben, ob wir es immer noch nicht geschafft haben, darum geht's gar nicht. Sondern es ist Fakt, die Wahrheit ist hier drin. Und wir haben das alle schon bekommen. Denn der Satan ist gefallen vom Himmel. Durch den Tod Jesu Christi. Der ist nicht umsonst für uns gestorben. Sondern dieses Blut ist wunderbar wertvoll. Und wenn ich für mich persönlich will dieses Blut annehmen. Ich will nicht mehr rumgraubeln und sagen, oh, ich habe irgendwie einen komischen Gedanken gehabt. Jetzt bin ich wieder ganz am Boden zerstört. Ich bin gerecht vor Gott. Ich bin heilig in Jesus Christus. Und die äußeren Umstände, ganz ehrlich, fangen immer mehr an, für mich nach hinten zu drängen. Da, wo der Fokus Jesus wird, da kommen die äußeren Umstände nach außen. Und ich merke, dass da eine Kraft ist, die normalerweise gar nicht möglich wäre. Die kann nicht von mir kommen und die darf auch nicht von mir kommen. Denn dann ist er wieder von mir selbst gemeint, sondern vom Herrn. Und der hat alles für uns offen. Alles. Jesus hat seine Jünger rausgeschickt. Und da war ein Junge, der war besessen. Und sie haben für ihn gebetet und es ist nichts passiert. Und Jesus kommt da vorbei. Ich denke mal, der hat sich gedacht, oh nee, hat er auf jeden Fall, denn so steht es auch in der Schrift. Kam vorbei und sagt zu dem Vater, der Vater sagt, Herr, hilf uns doch, wenn du kannst. Wie, wenn ich kann? Dem, der glaubt, dem ist alles möglich. Und da schrie der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie mutig ist das? Hilf meinem Unglauben. Das heißt doch, ich glaube dir, Herr, aber da, wo ich noch nicht genug Glauben habe, da hilf mir, dass ich das auch endlich verstehe, dass es vom Kopf im Herz geht und überhaupt zu mir dringt. Und er hat ihn geheilt. Und er sagte dann, die anderen, warum hat es nicht geklappt? Ja, weil ihr kleingläubig wart. Es ist, glaube ich, so oft, dass Jesus auch bei uns denkt, ach Jungs, Mädels, seid doch nicht so kleingläubig. Nicht vorwurfsvoll, sondern eher traurig, weil wir viel, viel mehr haben. Wir können ein viel, viel gesegneteres Leben haben, viel, viel fruchtvoller. Wir sind fruchtbares Land. Wir sind auf dem Siegerland. Wie gesagt, wir sind Kinder des Königs, Königskinder. Und die leben nicht in Armut und total niedergeschmettert. Wir sind wirklich Kinder des Königs der Könige. Und so möchte der es auch für uns haben. Es geht nicht um finanzielle Sachen. Es geht darum, wie unser Leben erfüllt unser Leben ist. Und dass die wahre Erfüllung gibt's nur bei Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es ist für mich so ein bisschen so, dieser Weg, dieses Folgen und diese Wahrheit, ihm glauben. Das ist sowieso Folgen plus Glauben ergibt ewiges Leben. Aber auch schon hier und nicht erst, wenn wir gestorben sind. Herr, hol mich doch zu dir hin. Dann kann ich endlich in der vollen Fülle leben. Nein, der will das hier haben für uns. Und dafür ist er gestorben. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch zwei Sachen sagen. Über den Glauben, wie ich ihn gerne leben würde. Und wo ich dran bin und wo ich merke, dass mich der Herr dahin führt. Wie gesagt, es geht auch nicht von mir aus. Das geht nur durch den Herrn, durch die Kraft des Herrn. Und zwar schreibt Paulus in Römer 4, Vers 20 und 21 über Abraham. Denn er zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, er hatte nicht einen Hauch Zweifel, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und das möchte ich leben. Und das weiß ich, möchte die Gemeinde auch leben. Und da bin ich dankbar für, dass es so ist. Nicht es kann sein, sondern es ist Fakt. Und ich habe über die Welt gesprochen. Die Welt will nicht, dass wir so glauben. Die Welt will nicht, dass wir in die Kraft kommen. Die Welt will uns Jesus schlecht machen. Hey, das bildest du dir nur ein. Ihr seid doch auch echt nur Freaks. Ja? Aber im 1. Johannes Vers 5 Vers 4 steht, 1. Johannes 5 Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Glauben gleich Sieg. Glauben Sieg. Und ich bin so dankbar, dass ich im Sieg leben darf. Gut. Ich bin wirklich so dankbar, dass Gott irgendwie so viel für uns über hat. Und er weiß, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, so durch die, irgendwie, der Satan ist gefallen und er hatte keine Chance mehr. Der hatte verloren und hat dann angefangen, am Evangelium an unsere Sichtweise rumzubasteln in den ganzen 2000 Jahren und versucht uns wie das Evangelium und den Herrn durch so eine Milchglasscheibe sehen zu lassen. Und es wird Zeit, dass wir die wegräumen. Ich will in meinem Leben keine Milchglasscheibe mehr vom Herrn haben. Ich möchte ihn erkennen, wie er ist, und ich möchte das annehmen, was er für mich getan hat. Und da, ja, da gibt es gar kein Wenn und Aber. Herr, dank dir, dass du für uns gestorben bist, dass es Wahrheit ist, was du uns verkündest, dass deine Verheißungen Wahrheit sind. Das, was du verheißt, das kannst du auch tun, Herr. Und ich will, dass der Unglaube bei mir weicht. Im Namen Jesu Christi hat mein Unglaube zu weichen. Amen, das war's.